Ich bin ein Hund. Wer, wenn nicht ich, könnte dies so demütig eingestehen? Ich sehe keinen Vorwurf in der Bezeichnung. Hund ist für mich bloß ein Wort, mit dem die Menschen mich benannt haben. Und mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe gelernt, mich einzurichten in dem, was mir vom Schicksal vergönnt ist. Hund ist nun Teil meines Universums geworden, denn ich habe mir die Wörter der Menschen zu eigen gemacht. Ich habe die Konstruktionen ihrer Sätze geschluckt, ihre Ausdrucksweise erlernt und ich kokettiere mit ihrer Art zu denken. Selbst der Arroganz ihrer Befehle habe ich mich angepasst. Wer hätte sich das jemals vorstellen können? Ich gehorche blindlings, sobald mein Herr mich ruft, auch wenn die Pfoten noch eine Weile über dem Boden schlurfen. Das war nicht immer so. Am Anfang empfand ich selbst die harmlosesten Worte der Menschen als Verletzung. Jeder Befehl verwundete meinen Blick. Wenn jemand Hund sagte, fühlte ich mich gekränkt. Wenn jemand mich rief, war es für mich das Gleiche, als rotzte er mich an. Damals lernte ich zahllose Eigenarten der Menschen kennen, die mich auffühlten, kopflos machten, die mir die Kehle zuschnürten, die Zähne ausfallen ließen. Das Wort Hund galt mir als sprechendes Beispiel für die Arroganz, welche die Menschen an den Tag legen, wenn sie der Welt Namen geben, wenn sie den Dingen, die um sie herum sind, einen Platz zuweisen und ihnen zu schweigen befehlen. Immer wenn es mir gegenüber ausgesprochen wurde, zeigte es mir, dass ich aufgehört hatte zu sein, was ich eigentlich war. Mit zunehmendem Alter habe ich mich an das herabsetzende Wort Hund gewöhnt. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe mich seit dem Tag daran gewöhnt, als mein Herr, Masayo, mich zu einem Tierarzt brachte, um mich behandeln zu lassen. »Ach, Herr Doktor«, sagte er betrübt, »mein Hund ist krank. Wenn ich ihn rufe, springt er mich an und will mich beißen.« Der Tierarzt hat nicht weiter nachgefragt. Er sagte ein oder zwei Sätze, aus denen ich das Wort Tollwut heraushörte, und holte eine lange schwarze Nadel hervor. An jenem Tag begriff ich, dass ich auf meinen Namen hören musste, wenn ich überleben wollte. Ich habe meinen Schwanz eingekniffen, die Ohren hängen lassen, meine Augen geschlossen und meinen Rücken gekrümmt. Ich habe mich sogar auf meine Hinterpfoten gestellt und zu tanzen angefangen. Der Tierarzt ließ erstaunt seine Nadel sinken und streichelte mir Kopf und Rücken. Dann lachte er amüsiert über mein Theater und sagte, ich sei ein guter Hund. Ich knurrte vor Vergnügen. Er gab mir keine Spritze. Er schrieb eine lange Liste würziger Ragouts auf, die geeignet sein sollten, meine Nerven zu beruhigen. Vor allem empfahl er Hundefutter in Dosen, die mein Herr für 500 Francs im Score-Supermarkt kaufen könne. Masayo kratzte sich den Kopf, überlegte einen Moment, bevor er sagte, dass er noch über die Mittel verfüge, um mich zu ernähren, da ja mein Gehalt noch läuft, wie er betonte. Der Name, den mir mein Herr gegeben hat, ist Mbujak und bedeutet suchende Hand. Ich weiß nicht, warum dieser Name mir schmeichelt und auch nicht, warum ich ihm gegenüber Hund den Vorzug gebe. Eigentlich hätte ich mich dagegen auflehnen müssen, denn von der langen Leine des Menschen befreit er mich ebenso wenig wie Hund. Unterstellt er nicht, dass ich die Hand meines Gebieters sein soll? Nichtsdestotrotz haben auch wir Hunde einen Hang zur Eitelkeit. Und letztlich bringt nichts als pure Eitelkeit mich dazu, dass ich Mbujak besser finde als Hund. Der Name gibt mir eine gewisse Macht über meinen Herrn. Mehr noch. Mein Name gibt mir das Empfinden, dass ich den Menschen zum geheimen Versteck der Wahrheit führe und dabei der Steuermann bin und ich fühle mich geehrt. Ich mag zwar nur ein Hund sein, aber blöd bin ich nicht. Ich weiß, dass ich noch nie jemanden geführt habe. Ich weiß, dass jedes Mal, wenn mein Herr mit mir nach der Arbeit spazieren geht, einzig und allein er bestimmt, welchen Weg wir gehen und wie lange unser Ausflug dauert. Und sobald ich von der Route abkomme, die er sich in den Kopf gesetzt hat, höre ich ihn schon meinen Namen rufen. Mbujak, hierher! Manchmal allerdings begnügt sich Masayo mit einem Pfiff. Hui! Ich habe keine Ahnung, warum der Reflex meiner Muskeln mich auf der Stelle zu ihm zurückbringt. Die allermeiste Zeit wird meine Bewegungsfreiheit jedoch durch eine Leine eingeschränkt, die mich von seinem Willen abhängig macht. Eben deswegen bin ich sein Hund. Ich gestehe, dass meine ständigen Ausflüge die anderen Hunde in unserem Viertel von Neid bellen lassen. Nicht wahr, dein Herr hat Geld, kläffen sie, wenn sie uns vorbeigehen sehen. Und amüsiert gebe ich ihnen zur Antwort,
Ein Großer ist nun mal kein Kleiner.
Einmal kam während eines Spaziergangs ein Hund aus dem Viertel angelaufen und wollte an meinem Hinterteil schnüffeln. Sein Fell war von Räude zerfressen und ein Schwarm Fliegen machte seine Gegenwart zur Höllenqual. Mein Herr jagte ihn unbarmherzig fort.
»Oho, machst du das mit ihm?« fragte mich der räudige Hund, nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte. »Deswegen liebt er dich wohl so sehr, was?«
Er bellte ein von Ironie durchtränktes Lachen. Hochmütig wandte ich den Blick ab. Immer noch lachend sagte er, ich müsse die Frau meines Herrn sein, da noch kein Mann in Madagaskar jemals mit seinem Hund ausgegangen war. Weiter sagte er, ich allein wisse, welchen Preis ich für meine bevorzugte Behandlung zahlte. Und ich könne zwar die Schnauze halten, falls ich das wolle, aber mein geschwätziger Arsch plaudere aus, was meine Schnauze verschweige. Solche Verleumdungen darf man sich nicht eine Sekunde bieten lassen. Ich wollte mit den Pfoten auf ihn losgehen. Mein Herr hielt mich an der Leine fest. Ich wollte eine ellenlange Rede halten. Ich senkte den Kopf und schwieg lieber. Ja, wenn man das, was man zu sagen hat, nicht herausbringt, soll man die Schnauze halten. Ich ließ die Ohren hängen und setzte meinen Weg fort, hinter meinem Herrn her. Ich, sein Hund. Im April 1989 wurde Masayo gefeuert. Als hätte ein logischer Zusammenhang bestanden, gab er alsbald seine Gewohnheit auf, spazieren zu gehen. Fortan in die finstere Sackgasse seines Schicksalsschlags gestoßen, von der Erinnerung an die Bequemlichkeit gedemütigt, die ihm abrupt entrissen worden war, durch den trockenen Bobolo mit gerösteten Erdnüssen, den er nun morgens, mittags und abends essen musste, seiner Männlichkeit beraubt, streckte mein Herr seine Hand nicht mehr aus, um meinen Kopf zu streicheln. Selbst seine Gewohnheit, mich mit meinem Namen zu rufen, hatte er in seinem Mund begraben. Dabei erwähne ich noch nicht einmal, dass die Dosen von Score, wenn er sie gelegentlich kaufte, nun für ihn selbst und seine Familie bestimmt waren, denn dies war Fleisch zu einem erschwinglichen Preis im Vergleich zu dem, was er bei einem Metzger um die Ecke hätte zahlen müssen. Ich gewöhnte mich an meine Herabsetzung. Da ich seine schwierige Lage begriff, simulierte ich keine Tollwut mehr, um ihm meinen Willen aufzudrängen. Trotz meines Schweigens nahm Masayo bald die Gewohnheit an, mich zu beschimpfen. »Parasit«, schrie er, als ich mich an seinen Füßen scheuern wollte. »Raus hier!« Er griff nach einem Schuh und warf ihn auf mich. Es dauerte nicht lange, da hatte ich das goldene Zeitalter unserer Beziehung aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ich lief davon und versteckte mich zwischen den stinkenden Häusern der Armenviertel. Dort traf ich wieder auf die streunenden Hunde mit den entzündeten Augen und Fliegenschwärmen um sie herum. Mehr und mehr verbrachte ich meine Tage mit ihnen. Ihre Gesellschaft stellte allerdings keine Erholung dar. Sie wollten wissen, was meinem Leben bei meinem Herrn die Würze gab. Sie gierten, von den abenteuerlichen Wendungen im Leben eines Haushunds zu hören. Es war das erste Mal, dass wir unsere Klassengrenzen überschritten und wie Brüder miteinander sprachen. Sie sagten, dass ich Glück hätte. Und ich, in vollem Bewusstsein meiner Schande, gestand ihnen nicht, dass mein Glück mehr und mehr ins Ungewisse herabsank. Vor ihren neidischen Blicken wollte ich mich nicht an den Pranger stellen. Manchmal, ich gebe es zu, schreckte ich noch nicht einmal davor zurück, die Vorzüge meines Herrn zu rühmen. Einmal übernachtete ich mehrere Tage hintereinander draußen. Den Hunden aus dem Viertel, die verblüfft waren, dass ich sie bei Anbruch der Nacht nicht verließ, erzählte ich, ich wolle ihre Lebensweise als Nangaboku, als Obdachlose ausprobieren, um sie besser zu verstehen. Aus Hundesolidarität, fügte ich hinzu. Kannst du dir keinen anderen Grund vorstellen? Fragte mich eine Hündin, deren Zitzen den Boden fegten. Schließlich traf ich einen Hund mit versteinerter Visage, der mir auf den Zahn fühlen wollte. Ihm war der Verdacht gekommen, dass ich das wahre Ausmaß meiner Leiden verschleierte, und er bot mir seine Freundschaft an, um sich mein Vertrauen zu erschleichen. Erst als ich ihm in einem Moment der Schwäche und Aufrichtigkeit eingestand, dass ich die Tür zum Hause meines Herrn hinter mir zugeschlagen hatte, merkte ich, dass er in Wirklichkeit nur auf der Pirsch nach Informationen war. Er ist es auch gewesen, der unter den Hunden des Viertels die Nachricht verbreitete, ich sei in Ungnade gefallen. Ein andermal, ich gab mich gerade dem Appetit hin, den ein happennasses Leder in mir erweckte, vernahm ich über meinem Kopf ein Bellen. Es war der Hund mit dem Räudemantel, der mich seinerzeit verdächtigt hatte, mit meinem Herrn Dinge zu treiben, die unaussprechlich sind. »Hey«, rief er aus, »Mbujak, frisst du jetzt etwa schon Leichen?«
»Hoho.«
»Bloß, damit ich weiß, wie es schmeckt«, erwiderte ich hochmütig. Er brach in sein von Ironie durchtränktes Gelächter aus. »Hier draußen wirst du sogar Scheiße fressen«, prophezeite er mir. »Abojeya«, rief eine einäugige Hündin, die sich dem Amüsement des Räudigen angeschlossen hatte. »Bald bist du wie wir.« Sie schlug ihr verfinstertes Auge auf und zeigte mir ihre abgestoßenen Fangzähne. Je länger ich das Leiden meiner Artgenossen sah, desto mehr warf ich mir meine Übereile vor. Mit aller Wucht schüttelte ich meine Ohren, um diese spöttischen Fliegen abzuwehren, die mich verfolgten, und sagte mir, dass ich, Mbujak, es nicht verdiente, im Dreck zu schlafen. Nach und nach vergaß ich die Momente bitteren Leidens, die ich bei Masayo durchlebt hatte. »Eine Ohrfeige kann man ausweichen, indem man sie schnell genug zur Seite dreht«, sagte ich mir in den Augenblicken, da mich die Feigheit überwältigte. »Eine Beschimpfung kann schlucken, wer zu vergessen weiß«, sagte ich mir auch. »Rotz stinkt nicht mehr als Dreck.« Ich warf mir vor, dass ich zu naiv oder zu idealistisch gewesen war und keine Ahnung von der rauen Wirklichkeit gehabt hatte. Und zwar in dem Moment, als ich bei einer stürmischen Diskussion jemanden sagen hörte, wie kann man nur mit einer Kette um den Hals herumspazieren? Mir war diese Meinung sofort sympathisch. Sie wurde von einem Hund geäußert, dem das Leben nur 3 Pfoten gelassen hatte. Er fuhr fort. Und wenn man mir 1 Million bietet, Allah, ich lehne es ab, mich in Sklaverei zu begeben. Betrübt sah ich ihn an. Ich kannte seine Geschichte. Er hatte eine Pfote verloren, als er die Straße überqueren wollte, und sein Herr hatte ihn vor die Tür gesetzt, weil seine Frau fand, dass der Hund lächerlich und hässlich aussah. Der Verstümmelte hegte seitdem einen tiefen Groll gegen die Menschen und bezeichnete sich selbst als Kommunisten. Er redete weiter und meinte, im Übrigen lassen sich nur die Hunde der Weißen an der Leine führen und natürlich die Hunde ihrer schwarzen Lakaien. Ich sah, wie eine Spur von Eifersucht in seinen Augen aufblitzte. Weil es Hunde sind, die sich ihrem Hundsein entfremdet haben. Bei uns wacht jeder eifersüchtig darüber, dass er ein Hund ist. Denn Hundsein ist Freiheit. Da konnte ich nicht länger an mich halten. »Welche Freiheit«, rief ich aus, »weißt du überhaupt, was das ist? Freiheit? Etwa die Freiheit zu krepieren und auf den Müll geworfen zu werden? Als hätten wir keine Seele?« Die anderen Hunde brachen in Gelächter aus. Ich hielt in meiner Rede inne, denn zu spät hatte ich begriffen, dass ihre Diskussion lediglich dazu diente, sich über mich lustig zu machen. Ich stürzte mich auf einen von ihnen und wollte ihm die Augen auskratzen und die Schnauze zerfetzen. Es war höchste Zeit, dass auch der letzte streunende Hund aus dem Viertel begriff. Ich, Mbujak, ließ mich durch ihre Unterstellungen nicht beleidigen. Ich zeigte ihnen meine Zähne. Als Schimpfworte zu Tiraden, Diskussionen zu Gefechten wurden und Kongosa sich zu Verleumdungen wandelte, beschloss ich eines schönen Tages, aus ihrer Hölle auszubrechen. Lieber Masayos Kette als der penetrante Gestank, der von den Schnauzen dieser frechen Köter ausging, sagte ich mir. Da war ich also wieder. Ein weiteres Mal rollte ich mich im Schatten von Masayos Haus zusammen. Dass ich einer tausendfachen Drangsal entronnen war, rührte ihn nicht. Mit meiner Rückkehr wuchs sein Zorn, und ich musste seine ständig wechselnden Launen, seine täglichen Wutanfälle ertragen. Um die Zweifel, die noch an mir nagten, zum Verstummen zu bringen, versicherte ich, meiner um mich trauenden Ehre, dass ich aus keinem anderen Grund in das Haus des brutalen Mannes zurückgekehrt war, als aus Freundschaft zu Sumi. Sumi war der Sohn meines Herrn. Zwar konnte er sich des spitzesten Hinterkopfs rühmen, der je gesehen wurde, und seinen Schädel wie ein Dreieck aussehen ließ, doch flößte er mir Sympathie ein mit seinen 10 Jahren. Als ich ihn wiedersah, bezähmte ich die Ängste, welche die Gewalttätigkeiten seines Vaters früher in mir erweckt hatten. Ich ließ meine Ohren hängen, sprang ihn an und leckte ihm das Gesicht. »Du bist aber gewachsen«, log ich ihm vor. Doch dies sagte ich nur, um irgendwas zu bellen. Sumi wusch mir den Staub und Dreck ab.
Ich nahm die Geste als ein Zeichen seiner Freundschaft, obwohl es ein Befehl seines Vaters war. Ich lernte, mich selbst zu belügen. Sonst hätte ich die Schande, dass ich mir alles gefallen lassen musste, nicht überleben können. Von nun an lief ich mit meinem jungen Freund durch das Armenviertel. Ich übertrieb meine Freude, damit jeder sie sehen konnte. Ich zappelte wie wild und bellte laut. Meine Artgenossen sahen mich auf der Straße verrückte Sprünge vollführen und wagten nicht, das Wort an mich zu richten. Sie blieben den Mund weit aufgerissen, stocksteif stehen und ließen die Zunge auf den Boden hängen. Diesmal war ich es, der ihnen meine Grandeur entgegenbellte. Als sich die Leute angesichts meines Imponiergehabes vor Angst nicht in meine Nähe wagten, erklärte Sumi, sie könnten ohne Gefahr an mir vorbeigehen, ich sei nicht bissig, was der Wahrheit entsprach. Ich verrenkte mir die Wirbelsäule und krümmte meinen Körper rückwärts, wenn Sumi es mir befahl. Ich legte mich auf den Rücken und trommelte mit den Pfoten, um ihm zu zeigen, wie ausgelassen ich mich über seine kameradschaftliche Solidarität freute. Er warf einen gelben Tennisball weit weg und ich lief hinterher, wobei ich bellend meine Begeisterung kundtat, dass ich den Ball zu ihm zurücktragen durfte. Und ich schwöre bei Allah, ich hätte den Ball selbst dann apportiert, wenn Sumi ihn in die Hölle geworfen hätte. Sumi, bellte ich ihn eines Tages an, du bist mein Freund. Er verstand mich nicht. Ein andermal hörte ich ihn zu seinem Vater sagen, was für ein lieber Hund ich sei. Diese Bemerkung bestärkte mich in meiner Überzeugung, dass ich auf dem richtigen Weg war, und ich verdoppelte mein Bestreben, damit ich seine Freundschaft gewann. Was habe ich nicht alles unternommen, um in dem Jungen nicht die Gewalttätigkeit seines Vaters aufkeimen zu lassen? Manchmal bin ich bis an die Grenze zur Erniedrigung gegangen, die der Freundschaft nah verwandt ist. Hinter allem, was ich nicht müde wurde zu tun, stand mein feiger Wunsch, der Straße zu entkommen, die mir die abscheuliche Fratze ihrer todbringenden Verrohung gezeigt hatte. Eins hatte ich bei meinen überalten Orgasmen allzu schnell vergessen. Ich blieb ein Hund. Ja, ich akzeptiere es. Ich laufe auf allen Vieren, und das ist Gottes Wille. Sumi allerdings deutete meine vierfüßige Beschaffenheit als Begrenzung meines Seins. Für ihn war sie identisch mit meiner Verurteilung zum plattbäuchigen Schicksal eines Reptils. Das wurde mir jedes Mal aufs Neue klar, wenn sein Zorn ausbrach und seinen Blick verdüsterte. Mein junger Freund begann dann hemmungslos in seinem Larousse der Verbalinjurien zu blättern und verwandelte sich binnen Sekunden in seinen Vater. »Muff, verdrück dich!« schnauzte er mich an, wenn wir uns im Haus aufhielten. »Ab nach draußen, du Kakerlack!« Wenn ich den Gehorsam verweigerte und nicht das Weite suchte, ja, wenn ich, um meine Würde zu wahren, mir den Anschein gab, als hätte ich nichts gehört, erhielt ich einen Tritt ins Hinterteil. Ich betrachtete diese Kapriolen als Verirrungen eines kindlichen Gemüts und wiegte mich in der Illusion, dass ich noch einiges an Erziehungsarbeit zu leisten hätte. Ich redete mir ein, dass er reifen würde, und hoffte, unsere Freundschaft wäre ihm dabei eine Hilfe. Doch sobald unsere Interessen sich kreuzten, jedes Mal, wenn mein junger Freund seinen Lebensraum gefährdet sah, kehrte er den Herrn heraus, der in ihm schlummerte. Und sein Lebensraum, wie könnte es beim Kind eines tobsüchtigen Vaters anders sein, war ebenso aufgebläht wie sein Bauch. Du darfst nicht zu viel vom Leben verlangen, sage ich mir manchmal. Besonders, wenn du ein Hund bist. Wie konnten Sumi und ich Freunde sein, wenn sein dekadenter Vater mich zwang, die Mahlzeiten, die nach Sumis Ansicht für die Familie gedacht waren, mit dem Jungen zu teilen? Wie konnten wir Freunde sein, wenn ich von einem Teller essen musste, den Sumi als den seinen betrachtete? Wie konnten wir Freunde sein, wenn mein junger Freund sich jedes Mal, sobald die Essenszeit näher rückte, die verschiedensten Listen ausdachte, um mich aus dem Haus zu graulen? Ja, wenn er um die Mittagsstunde alle Scham verlor, mir befahl, Mbujak, verschwinde mit deinen Fliegen nach draußen, und mir, falls ich nicht sofort aufsprang, mit einem ungeduldigen Raus Beine machte. Einmal gebot mein Herr Sumi, er solle mir einen Teil des roten, in Öl gebratenen Koki überlassen, von dem er sich reichlich auf den Teller gehäuft hatte. Meines Zeichens Fleischfresser hätte ich auf einen Teller, der von fettigen, scharf gewürzten Bohnennose triefte, ohne weiteres verzichtet und wäre es das beste Bohnengericht der Welt gewesen. Sumi erklärte aber ohne Umschweife, seine Portion sei zu klein, als dass er sie mit einem Hund teilen könne. Mich kränkte diese Bemerkung eines Freundes, Mehr noch, sie traf mich ins Mark. Im Namen unserer Freundschaft war ich bereit, die unerquickliche Entgegnung schleunigst zu vergessen. Hunger ist stärker als menschliche Intelligenz, sagte ich mir. Was geschah aber? Schäumend vor Wut lief Masayo aus dem Haus und stieß den Teller Koki seines Sohns mit einer unbedachten Bewegung direkt vor meine Schnauze. Gackernd stürzten sich die Hühner darauf. Ich sah ihnen zu, wie sie aufgeregt pickend ihre Schnäbel füllten. Mich plagte plötzlich ein schlechtes Gewissen. Bujak, sagte mir mein Magen, was fällt dir denn ein? Du wirst doch vor einem Koki nicht zurückschrecken. Ich schüttelte mich kurz und ließ mich von den Argumenten meines Magens leiten. Und während ich gierig den Boden ableckte und Sumi herzzerreißend schluchzte, dröhnte aus dem Wohnzimmer die Stimme meines Herrn. »Das wird dich lehren, nicht so zu gieren.« Und weiter, »dann isst du eben nichts.« Ging mich das etwas an? Ich verspeiste meine Portion. Ich wusste, dass Sumi von seiner Mutter ein Ersatzessen bekommen würde, hinter dem Rücken seines Vaters. Wozu hat man schließlich eine Mutter? Auf keinen Fall würde Mama Mado ihren einzigen Sprössling hungrig zu Bett schicken. Ich sagte mir, dass im Hause bald wieder Frieden einkehren würde. Im Übrigen machte ich mir für den kommenden Morgen zur Pflicht, Sumi zum Spielen zu ermuntern, um unsere Versöhnung auf den Weg zu bringen. Ich hatte, zugegebenermaßen, seinen Kummer mitverursacht. Doch darüber durfte er nicht unsere Freundschaft vergessen. Indem ich meinen untröstlichen Freund die Stärken unserer Gemeinschaft vor Augen führte, hoffte ich, seine angespannten Nerven zu beruhigen und das Bewusstsein in ihm wachzurufen, dass man Erlebnisse, die einem bitter aufstoßen, am besten vergisst. Offensichtlich klappte es. Sumi fand schnell seinen alten Schwung wieder. Er spielte an jenem Tag ausgiebiger als je zuvor, und ich ließ mich vom wilden Taumel seiner Begeisterung gern davontragen. Zusammen tollten wir durch die Gassen des Armenviertels. Wir amüsierten uns unbeschreiblich. Wir liefen durch Täler, in denen wir noch nie gewesen waren. Wir sprangen über Tümpel, stürzten uns vor Freude johlend ins Wasser. Bald fanden wir uns in einem Wald wieder. Ich glaube, es war der Wald von Mbankolo. Wir spielten Verstecken, um die Wette laufen, Hindernislaufen, Hochsprung. Wir dribbelten zwischen den Bäumen entlang und spielten Elfmeterschießen. Das schlechte Gewissen, das mich quälte, weil ich das leckere Koki meines Freundes verschlungen hatte, verwandelte sich in überbordende Spielfreude. Unter dem Vorwand, er wolle ein neues Spiel ausprobieren, legte mir Sumi plötzlich meine Leine um den Hals. Ich ließ ihn japsend gewähren. »Galopp«, schrie er, »lauf Galopp, mein Pferdchen!« Ich bin gewiss kein Pferd, doch ich ließ mich mitreißen. Wir drangen immer tiefer in den Wald ein. Ich lief hinter ihm her, ich lief vor ihm her, ich lief neben ihm her. Die Leine noch immer in der Hand, kletterte Sumi auf einen Baum, und bevor ich begriff, was in seinem Kopf vorging, war er auf der anderen Seite des Astes schon wieder hinuntergesprungen. Hopp! Ich baumelte in der Luft, streckte meine vier Pfoten in den Wind. Sumi sah zu, wie ich hin und her ruderte. Schlimmer noch, er platzte vor Lachen. »Ashukan Gangali«, rief er, und Lachkrämpfe schüttelten ihn. Ich hing dort und glaube, dass ich sah, wie er um mich herumtanzte. Der Schmerz machte mich blind. Meine Augen traten aus ihren Höhlen hervor, meine Zunge langte bis auf den Boden. Ich konnte meine Qual nicht mehr herausbellen. Die Schlinge, die mir die Kehle abschnürte und mich zu Tode würgen würde, verdammte mich zum Schweigen. Durch meinen Körper jagten Kälteschauer. Mein Bewusstsein verfinsterte sich. Wie lange ich an dem Baum gehangen habe, weiß ich nicht. Vielleicht ließ mich mein feiger Mörder ein paar Tage dort baumeln, zur Freude der Raubvögel, die Löcher in meine Eingeweide pickten. Vermutlich wagte kein Mensch, mich von dem Ast herunterzuholen. Alle glaubten sicherlich, dass ich den Vorfahren als Opfer dargebracht worden war. Ja, so war es. Nach meiner Erinnerung verliert sich das Verbrechen, dem ich zum Opfer gefallen war, im Unendlichen, der so mannigfaltigen wie fragwürdigen menschlichen Glaubensüberzeugungen.